Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zur vorletzten Bibelstunde in den Sommerferien. Es tut einem richtig leid, Ihre Unterhaltung zu unterbrechen, aber Sie können ja nach der Bibelstunde Fortsetzung machen. Über dieser neuen Woche steht das schöne, bekannte Wort aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich denke, dieses Wort können wir auch gleich unterstreichen mit einem Lied, das wir miteinander singen wollen, die Nummer 88. Nummer 88. Gerne würde ich diesen Psalm jetzt auszugsweise auch noch mit Ihnen gemeinsam sprechen. Er erscheint jetzt gleich hier vorne auch an der Leinwand. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Ich möchte noch beten zu Beginn. Und Herr Jesus, nicht nur ein David musste sich daran erinnern, nicht zu vergessen, was du Gutes in seinem Leben getan hast. Auch wir müssen uns immer wieder daran erinnern lassen, an all das Gute, das du uns am heutigen Tag schon, das du uns in der vergangenen Woche, das du uns in unserem Leben getan hast. Herr, wir danken dir für alle Bewahrung. Wir danken dir für dein treues Versorgen. Wir danken dir, dass wir ungestört und ungehindert hier zusammenkommen dürfen. Wir danken dir für dein Wort, für die Gemeinschaft miteinander. Und jeder Einzelne von uns hat noch viel zu danken. Lass es uns aussprechen. Lass uns in der kommenden Woche es einfach wieder ganz neu einüben. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Ja, haben Sie auch schon einmal um etwas einen großen Bogen gemacht? Ja? Ich auch. Also, da wir uns jetzt in der großen Runde nicht so gut austauschen können, verrate ich Ihnen, um was ich einen Bogen mache. Zum Beispiel um ein Hoftor, an dem steht Vorsicht, bissiger Hund. Ich glaube, da geht es uns allen ähnlich. Und um einen Haufen frischer Pferdeöpfel. Den kann man nämlich bei uns im Wald öfters einmal begegnen. Und auch um eine Schwester, die auf meinem Flur wohnt und einen Magen-Darm-Infekt hat. Um die mache ich meistens auch einen Riesenbogen. Ich denke, wir könnten noch Fortsetzung machen, auch mit anderen Dingen. Auch um manchen Bibeltext, denke ich, vor allem auch im Alten Testament, machen wir oft einen Bogen. Heute Nachmittag soll es nochmal um Elisa gehen. Und ich dachte, wir können es fast auch anders sein nach drei vorausgegangenen Elisa-Geschichten. Ich war allerdings bei diesem Abschnitt sehr lange am Fragen, ob ich Ihnen und mir diesen Text zumuten kann. Und dann dachte ich doch, ich will keinen Bogen darum machen. Paulus sagt im Römerbrief, alles, was die Schrift sagt und was doch vor so langer Zeit niedergeschrieben wurde, auch alles, was im Alten Testament steht, ist zu unserer Unterweisung geschrieben, dass wir daraus lernen sollen. Wir wollen darum beten, dass der Herr uns geöffnete Augen schenkt und dass er uns die Tür zur Herrlichkeit seines Wortes auftut. Wir beginnen mit einer traurigen Vorgeschichte. Und wer sie zu Hause gerne nachlesen möchte, der findet sie in 2. Könige, Kapitel 6, Vers 24 bis 7, Vers 2. Bei dieser Vorgeschichte wird es uns vielleicht gehen, wie bei manchem Film, bei dem man nach den ersten Bildern denkt, den schaue ich mir, glaube ich, nicht an. Und dann geht es uns doch manchmal auch so, dass man dann halt doch sitzen bleibt bis zum Ende und zum Schluss sagt, gut, dass ich sitzen geblieben bin. Es hat sich gelohnt. Und das wünsche ich mir auch für diese Bibelstunde, dass sie jetzt nicht in dem Sinn, dass sie bis zum Schluss sitzen bleiben. Es wäre schon ein bisschen tragisch, wenn sie dazwischen drin fortlaufen würden, sondern dass sie zum Schluss sagen können, es hat sich gelohnt. Mir ist etwas Wichtiges aufgegangen, das ich gerne in meinem Leben umsetzen möchte. Eine fürchterliche Not war über Israel und über die Hauptstadt Samaria hereingebrochen. Der syrische König Ben-Hadad hatte Israel mit einem großen Heer überfallen. Und in einem Blitzangriff war er bis zur Hauptstadt vorgedrungen und belagerte sie nun. In der Kürze der Zeit hatte man in Israel nicht mehr für genügend Lebensmittel sorgen können. Und dazu kam, dass auch aus den umliegenden Dörfern viele Menschen in die Hauptstadt strömten, weil sie vor den Syrern flohen. So war eine große Menschenmenge in der Stadt und nicht genügend Lebensmittelvorräte. Das wenige, was vorhanden war, war bald aufgezehrt. Bald war die letzte Kuh geschlachtet. Auch die Esel wurden gegessen, obwohl das im Gesetz verboten war. Und durch die Belagerung der Syrer kam es zu einer Hungersnot in Samaria von unvorstellbarem Ausmaß. Ein Eselskopf kostete 80 Silberlinge. Und für ein paar Eierschalen voll Taubenfutter, das war ein Gemisch aus Erbsen und Linsen, bezahlte man 4 Silberlinge. Unerschwingliche Preise für die Armen. Sie fingen an zu hungern, sie fingen an zu verhungern. Die Not stieg buchstäblich aufs Höchste in dieser belagerten Stadt. Ich denke, inzwischen können wir uns solche Nöte auch in unserer Zeit vorstellen, wenn wir an das Flüchtlingselend denken in manchen Ländern. Der Mensch ändert sich nicht und auch die Nöte ändern sich nicht, auch nicht über die Jahrhunderte hinweg. Und auch der Feind ändert sich nicht. Die Syrer blieben letztlich Israels Feinde. Und zugleich müssen wir in dem Angriff der Syrer auch Gericht Gottes über sein Volk sehen. In 5. Mose 28, Vers 53 verheißt Gott ihnen als Folge des Ungehorsams gegen seine Gebote: Du wirst die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und Töchter, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, in der Belagerung und Not, womit dich dein Feind bedrängen wird. Als Joram, der König von Israel, eines Tages über die Stadtmauer geht, um sich ein Bild über die Lage seiner Stadt zu machen, schreit ihn eine Frau um Hilfe an. Sie hatte mit ihrer Nachbarin eine Vereinbarung getroffen. Beide wollten sie ihre Söhne schlachten und essen, um zu überleben. Die eine hatte es schon getan und jetzt sollte der Sohn der anderen an die Reihe kommen. Aber diese hatte ihren Sohn versteckt. Und nun sollte König Joram dafür sorgen, dass die Nachbarin ihren Sohn herausgibt, dass auch er geschlachtet würde. Entsetzlich. Aber wir wollten ja durchhalten bis zum Schluss. Als Joram das Ansinnen der Frau hört, begreift er zunächst gar nicht die Tiefe der Not dieser beiden Frauen. Sollte er für das Schreckliche verantwortlich sein? Sollte er vielleicht eine Lösung für diese Situation wissen? Dann aber zerreißt er seine Kleider und das Volk sieht, dass er darunter einen Sack trägt, das Zeichen für Buße und Beugung. Will König Joram wirklich Buße tun? Gott um Hilfe anrufen? Will er sich unter seine eigene Gottlosigkeit und unter die tief gesunkene Moral in seinem Volk stellen? Will er den beiden Frauen helfen? Nichts von alledem. Jemand sagt, ein Bußkleid ist nichts, wenn nicht ein bußfertiges Herz dahinter steht. Joram kommt zu der Ansicht, Elisa ist an allem schuld. Und er sprach, Gott tue mir dies und das, wenn das Haupt Elisas, des Sohnes Safats, heute auf ihm bleibt. Also statt über der Not in sich zu gehen, schlägt Joram um sich. Diese Not soll Elisa den Kopf kosten. Und sofort schickt er einen Boten los, um es auszuführen. Joram will Elisa töten, obwohl er durch ihn schon viel Hilfe und schon viel Wundertun Gottes in seinem Leben erfahren hat. Aber all das hat ihn bisher nicht zu einer echten Umkehr zu Gott hin gebracht. Diese Belagerung durch die Syrer bringt ihn allerdings an einen Nullpunkt. Und seine Lösung lautet nun, ein Schuldiger muss gefunden werden. Elisa soll dafür bezahlen. Letztlich ist Gott an allem schuld. Ich dachte, bis heute macht's doch der Mensch, der sich nicht zu Buße und Beugung vor Gott führen lässt, ganz gleich wie Joram. Wir brauchen im Grund nur die Schlagzeilen in der Zeitung nach einem Unglück uns anschauen. Da steht ganz oft, das soll ein Gott der Liebe sein. Wie kann er dann so etwas zulassen? Ja, wie kann Gott zulassen, dass Gott sein Volk so von Feinden bedrängen lässt? Man könne vieles nicht verstehen. Im Bibellesezettel stand einmal, Glauben bedeutet die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Glauben bedeutet die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. Sind Sie noch bereit zu einem Kamerawechsel? Ja, ich hoffe doch. Die nächste Szene führt uns nämlich in das Haus Elisas. Dort sitzt Elisa mit den Ältesten zusammen. Vermutlich beteten sie miteinander und breiteten die entsetzliche Lage ihres Volkes vor Gott aus. Das Einzige, was in einer solchen Situation wirklich helfen kann. Und darum weiß Elisa und die Männer, die bei ihm sind, auch mehr. Elisa weiß um das Vorhaben des Königs. Und er weiß auch, dass Joram ihm nach dem Leben trachtet. Aber er weiß auch, dass sein Leben in Gottes Hand ist. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir heilsam ist. Beter wissen mehr. So könnten wir diese Szene überschreiben. Und dann erhält Elisa von Gott eine Verheißung. Höret das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird im Tore zu Samaria ein Maß Semmelmehl, einen Silberling gelten und zwei Maß Gerste, einen Silberling. Das heißt also, es wird wieder Getreide geben und es wird billig sein. Morgen wird die Not zu Ende sein. Wie das zugehen wird, das bleibt allerdings offen. Joram reagiert auf diese Verheißung gar nicht. Nur einer seiner Offiziere, auf dessen Arm sich König Joram stützt, antwortet spöttisch: Siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte solches geschehen? Elisa entgegnet ihm darauf: Siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Und damit sind wir am Ende unserer Vorgeschichte angekommen und bei der spannenden Frage: Wird sich erfüllen, was Elisa im Namen Gottes verheißen hatte? Und gibt es unter denen, die Verheißung hörten, solche, die Gott das Unmögliche zutrauen? Bevor wir weitermachen wollen, singen wir noch miteinander ein Lied. Und zwar das Lied Nummer 288. Mag sein, du kannst es nicht verstehen. Und trotzdem ist es wahr. 238. Ja, jetzt lesen wir einmal weiter. Und zwar 2. Könige 7, die Verse 3 bis 8. Es waren aber 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores, und einer sprach zum anderen: Was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, da doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch hier sterben. So kommt nun, wir wollen zum Heere der Syrer übergehen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Syrer zu gehen. Als sie nun an den Rand des Lagers der Syrer kamen, siehe, da war kein Mensch zugegen. Denn der Herr hatte das Heer der Syrer, ein Getöse von Wagen, auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht hören lassen, so dass sie untereinander sprachen: Siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter wider uns gedungen, so dass sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider daraus mit und gingen hin und verbargen es und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus, gingen fort und verbargen es. Elisa hatte eine wunderbare Prophezeiung ausgesprochen. Innerhalb von 24 Stunden sollte aus dem Elend Überfluss werden. Es sollte wieder zu essen geben, und zwar zu erschwinglichen Preisen. Aber woher sollte es kommen? Die Syrer lagen immer noch um Samaria und dachten überhaupt nicht daran, ihre Belagerung aufzugeben. Alle Wege nach außen waren auch für Israel abgeschnitten, die Lage Israels war hoffnungslos. Und bevor es Korn gab, musste man ja auch erst Saatgut kaufen und säen und warten bis zur Ernte. Eine starke Zumutung, trotzdem zu glauben und zu vertrauen. Trauen wir es Gott zu, dass er einen Weg hat, wo wir menschlich gesehen keinen Weg sehen? Erwarten wir Gottes Handeln? und zwar in den kleinen Dingen unseres Alltags, aber auch in den großen Schlachten unserer Zeit. Rechnen wir für uns mit Gottes Eingreifen? Oder haben wir uns damit abgefunden, dass der Feind die Lage beherrscht? In der folgenden Nacht handelt Gott. Die syrischen Streitkräfte hören plötzlich ein Getöse von herannahenden Wagen und Pferden und das Geschrei einer großen Heeresmacht. Panik überfällt sie. Sie denken, der König von Israel hat sich mit den Königen der Hethiter und mit den Königen der Ägypter verbunden. Und in großer Furcht fliehen sie und lassen ihr ganzes Lager zurück. Pastor Modersohn schreibt dazu: War das eine Einbildung gewesen? Hatte eine akustische Täuschung die Syrer betrogen? Nein. Es war ein Heer herangerückt, aber es war nicht das Heer der Hethiter und nicht das Heer der Ägypter, es waren die himmlischen Heerscharen. Es war dasselbe Heer, das um Dothan gelegen hatte, als die Syrer den Propheten Elisa dort belagerten. Was für Möglichkeiten hat Gott, nicht nur damals, sondern auch heute noch genauso für uns. Das wollen wir auch für unsere Unmöglichkeiten und für unsere Nöte festhalten. Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt's ihm nicht. Zwischen der verhungernden Stadt und den sie belagerten Syrern fristen vier Aussätzige ihr trauriges Schicksal. Wegen ihrer ansteckenden Krankheit lebten sie außerhalb der Tore der Hauptstadt. Erstens, sie ziehen für sich eine traurige Bilanz. Wir haben nichts zu verlieren. Bleiben wir hier, so müssen wir sterben. In die Stadt zu gehen hat im Grund auch keinen Zweck. Dort gibt's ja auch nichts zu essen. Warum wagen wir nicht den Versuch und machen uns zu den Syrern auf? Lassen Sie uns leben, dann leben wir. Töten Sie uns, dann sind wir tot. Gesagt, getan. Zu Ihrem großen Erstaunen ist das syrische Lager verlassen. Die Feinde waren geflohen und hatten ihre ganzen Vorräte und Kostbarkeiten zurückgelassen. Gott hatte für Israel gehandelt. Gott hatte eingegriffen und die Feinde verjagt. Gott hatte eine wunderbare Befreiung und Errettung vollbracht. Sie essen und trinken wie schon lange nicht mehr und machen sich über die Kostbarkeiten her. Und sie finden so viel, dass sie sogar noch Vorräte davon anlegen können. Aber dann schlägt ihnen das Gewissen. Und sie kommen zu der Einsicht, es ist nicht recht, was wir tun. Nur für uns nehmen, nur für uns leben. Wir werden schuldig, wenn wir nicht weiter sagen, was Gott für uns getan hat. Eine zweite Überschrift. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Und dazu lese ich jetzt die Verse 9 bis 16. Aber einer sprach zum anderen, wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Hause des Königs melden. Und sie kamen und riefen den Torhüter der Stadt und verkündigten ihnen, und sprachen, wir sind zum Lager der Syrer gekommen und siehe, es ist niemand da und man hört auch keinen Menschen, sondern nur Pferde und Esel, die sind angebunden und die Zelte, wie sie waren. Da riefen es die Torhüter und man berichtete es drinnen im Hause des Königs. Und der König stand in der Nacht auf und sprach zu seinen Knechten, ich will euch doch sagen, was die Syrer mit uns vorhaben. Sie wissen, dass wir Hunger leiden und sind aus dem Lager gegangen, um sich im Felde zu verbergen und denken, wenn die aus der Stadt gehen, wollen wir sie lebendig fangen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer seiner Knechte und sprach, man nehme doch 5 von den übrig gebliebenen Pferden, die noch da sind, die lasset uns senden und dann schauen. Da nahmen sie 2 gespanne Pferde und der König sandte sie dem Heere der Syrer nach und sprach, gehet hin und seiet nach. Als sie ihnen nun bis an den Jordan nachzogen, siehe, da lagen alle Wege voll Kleider und Waffen, welche die Syrer auf ihrer eiligen Flucht von sich geworfen hatten. Und die Boten kamen wieder und sagten es dem König. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Syrer. Wir wollen es dem König melden und ihm die gute Botschaft bringen, dass die Feinde abgezogen sind. Schon am Stadttor rufen sie es den Torhütern zu, kommt und seht, das Lager der Syrer ist leer, alle sind geflohen. Wie reagiert Joram? Haben Sie es entdeckt? Wie reagiert Joram? Bitte? Misstrauisch? Ja. Er denkt, das ist ein Trick, eine Falle der Syrer. Die wollen uns bloß herauslocken und bei lebendigem Leib gefangen nehmen und so die Stadt erobern. Aber schließlich folgt er doch dem Vorschlag eines seiner Knechte und lässt 2 Wagen mit Pferden anspannen und den Syrern nachjagen. Und sie treffen es alles genauso an, wie die 4 Aussätzigen es berichtet hatten. Und als die Boten zurückkamen und es dem König ansagten, ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Syrer, und es galt 1 Maß Semmelmehl, 1 Silberling, und 2 Maß Gerste, auch 1 Silberling. Also es erfüllt sich alles genau so, wie Elisa es vorausgesagt hatte. Und nun noch ein letzter, ernster Abschnitt, den wir überschreiben könnten, sollte Gott etwas sagen und nicht tun? Oder auch, was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich lese dazu nochmal einige Verse, und zwar die Verse 17 bis 20. Und der König bestellte den Ritter, auf dessen Arm er sich stützte, zur Aufsicht über das Tor, und das Volk zertrat ihn im Tor, sodass er starb, wie der Mann Gottes gesagt hatte, als der König zu ihm hinabkam. Denn es geschah, wie der Mann Gottes dem König gesagt hatte, als er sprach, morgen um diese Zeit werden im Tore zu Samaria 2 Maß Gerste 1 Silberling gelten und 1 Maß Semmelmehl 1 Silberling, worauf der Ritter dem Mann Gottes geantwortet hatte, ja, siehe, und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte solches geschehen? Er aber hatte gesagt, siehe, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber nicht davon essen. Also erging es ihm jetzt, denn das Volk zertrat ihn im Tore, sodass er starb. Gott tut, was er verspricht, das sehen wir an dieser Geschichte. Am nächsten Tag gibt es wieder Getreide und Mehl, aber der Offizier, der tags zuvor voller Spott auf die Ankündigung Elisas reagiert hatte, darf zwar die Erfüllung der Verheißung sehen, aber selber nichts mehr davon essen. Was wollen wir uns aus diesem Nachmittag mitnehmen und von diesem besonderen Text? Erstens dachte ich, wir können An dieser nicht einfachen Vorgeschichte, die ich Ihnen vorhin erzählt habe, sehen, wie Gott um sein geliebtes Volk, wie er um jeden einzelnen Menschen ringt, auch durch Gericht, um einen Joram und seinen persönlichen Offizier, um die beiden Mütter, um die hungernden Einwohner von Samaria und letztlich auch um den syrischen König Ben-Hadad. Wie Gott bereit ist, zu vergeben, zu retten, neu anzufangen bis heute. Die aussichtslose Lage war im Grunde für alle eine Einladung, mit ihrer Not und mit ihrer Hilflosigkeit sich an Gott zu wenden, nicht zu resignieren, sondern den ermutigenden Worten Elisas zu vertrauen und auf die Erfüllung der Verheißung durch Gott zu warten. Ich habe mich auch gefragt, was machen Krisenzeiten, was machen Notzeiten mit uns, mit mir? Lassen wir uns dadurch zu Jesus ziehen? Gehen wir mit dem, was uns Angst macht, zu ihm? Auch Gottes Gerichte und auch schwere Wegführungen sind Seile der Liebe, mit denen uns Gott an sein Herz ziehen will. So schrieb vor kurzem eine schwer an Krebs erkrankte Frau in ihrem Fürbittebrief, dass Jesus alles ist, was du brauchst, merkst du erst, wenn Jesus alles ist, was du hast. Dass Jesus alles ist, was du brauchst, merkst du erst, wenn Jesus alles ist, was du hast. Dieser Satz geht mir seither gar nicht mehr aus dem Sinn. Aber ich denke, wir verstehen ihn erst richtig in der Tiefe einer Not. Ein zweites, was mir wichtig geworden ist, die vier Aussätzigen entdeckten, Gott hat für uns gehandelt. Er hat den Feind vertrieben. Wir dürfen dieses Erleben auch auf uns übertragen, auf das, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Längst ehe wir es wussten und längst ehe wir es glaubten, hat Gott auch für uns gehandelt und an uns gedacht. Paulus schreibt, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir sind erwählt, vor Grundlegung der Welt Gottes Kinder zu werden. Und er hat auch für uns die Fülle bereit. Leben im Überfluss, weit mehr als Essen und Trinken wie für die vier Aussätzigen. Volles Genüge. Er will unser Leben reich machen in ihm. Wer wie diese vier aussätzigen Männer sagen muss, ich habe nichts mehr zu verlieren. Meine Lage ist aussichtslos, hoffnungslos. Ich bin mit meinem Leben am Ende bankrott. Ich bin aber auch hungrig nach bleibenden, ewigen Werten. Der darf diese wunderbare Entdeckung machen. Gott hat längst eine Errettung für dich vollbracht. Du brauchst es nur für dich zu nehmen. In Christus ward es uns zuteil, ein volles, freies, ewiges Heil. Und das Dritte, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Gott gebrauchte diese vier ausgestoßenen Männer, um einer ausgehungerten Stadt die frohe Botschaft zu bringen. Gott hat uns eine wunderbare Errettung geschenkt. Kommt und seht. Gott will auch uns zu Freudenboten dieser guten Botschaft machen. Gott hat uns in seinem Sohn Rettung geschenkt. Wer bei Jesus seinen Hunger gestillt hat, der hat nun auch die Verantwortung und den Auftrag, anderen davon weiterzusagen. Vielleicht erinnern wir uns nochmal an die vier Aussätzigen. denen schlug ja ihr Gewissen. Und sie mussten sich sagen, wir werden schuldig, wenn wir nur für uns nehmen. Wenn wir nicht weiter sagen, was Gott für uns getan hat. Zeuge sein heißt, ein Bettler zeigt dem anderen, wo Brot zu finden ist. Brot des Lebens. Jesus, das Brot des Lebens. Er hat es uns selbst zugesagt. Wer zu mir kommt, den wird nimmer mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Mich hat es vor einiger Zeit mal so betroffen gemacht, was Johannes in seinem Evangelium berichtet. Da las ich in Johannes 12, Vers 42, auch von den Obersten glaubten viele an Jesus, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Was hält uns zurück? Die gute Botschaft weiterzusagen. Vielleicht, dass uns Freunde und Bekannte dann fallen lassen würden. Oder Angst vor Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder in der Schule. Oder vielleicht ist auch vielmals das, dass es uns genügt, dass wir die Erlösung in Jesus haben. Philipp Spitta dichtete schon vor über 200 Jahren den Vers, es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis in allem Widerstreit, trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. Ein offenes Bekenntnis in dieser unserer Zeit, ich denke, es ist so nötig. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Wenn uns Jesus wichtiger geworden ist als alles andere und wenn uns die Menschen in unserer Umgebung wirklich jammern, weil sie wie Schafe sind, die keinen Hirten haben, und wenn uns sein Wort getroffen hat und mitten durchs Herz gegangen ist, dann werden wir auch bereit sein, mögliche unangenehme Folgen unseres Jesusbekenntnisses zu tragen. Sei es Spott, sei es Ablehnung, sei es Ausgrenzung oder vielleicht sogar einmal Verfolgung. Und dann ist mir noch ein letztes und viertes wichtig geworden aus diesem Text. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Wort, und zwar zu seinen Verheißungen und zu seinen Gerichtsankündigungen. Das ist mir tief eingegangen durch diese Geschichte. Es ist nicht egal, wie ich mit seinem Wort und mit seinen Zusagen umgehe. Sein Spott über Gottes Verheißung und sein Zweifel kostete diesen Ritter sein Leben. Aus der Bibel wissen wir, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und Jesus sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und an anderer Stelle heißt es, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Das wissen wir alles verstandesmäßig. Aber leben wir auch damit? Glauben wir's und leben wir damit? So wie jener Schuhmacher, von dem Ernst Modersohn einmal erzählt, immer wenn dieser beim Lesen seiner Bibel auf eine Verheißung stieß, dann nahm er sie glaubend für sich in Besitz. Und dann schrieb er an den Rand seiner Bibel G und E. Wissen Sie, was das heißt? G und E, zwei Buchstaben. Wer weiß es? Geprüft und erprobt. Geprüft und erprobt. Dieser alttestamentliche Text ist eine große Ermutigung für uns, dass wir uns auf Gottes Zusagen hundertprozentig verlassen können und dass wir ihm das Unmögliche zutrauen können. Und zugleich enthält dieser Text aber auch einen tiefen Ernst. Nicht eines von all den guten Worten, das der Herr euch verkündet hat, ist dahingefallen. Es ist alles so gekommen. So bezeugt Josua in Josua 23, Vers 14. Gott steht zu seinem Wort. Wäre es nicht furchtbar, wenn wir das erst begreifen würden, wenn es zu spät ist wie dieser Ritter? Und wäre es nicht furchtbar, wenn wir bei anderen sehen müssten, dass Gott seine Zusagen und Versprechen einlöst, aber wir selber gehen leer aus, weil wir es nicht glauben wollten? Sollte man nicht viel mehr einem Abraham glauben, von dem Paulus im Römerbrief schreibt, er hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Er war völlig überzeugt, dass Gott das, was er verheißen hat, auch tun kann und tun wird. Das sind steile Aussagen, hohe Ansprüche an unser Vertrauen zu Gott. Abraham wurde dadurch stark im Glauben. Er ehrte Gott durch Glauben. In diese Entscheidung sind auch wir alle miteinander täglich gestellt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir alle, die wir hier sitzen, kennen dein Wort gut. Wir können fast sagen, wir können es vorwärts und rückwärts. Vielleicht diese Geschichte nicht unbedingt, aber viele deiner Zusagen und Worte sind uns vertraut. Und doch merke ich es bei mir immer wieder, es ist ein so großer Unterschied, dein Wort zu kennen oder mit deinem Wort wirklich zu leben. Und dieser Text hat uns heute das wieder vor Augen gestellt, wie du zu deinem Wort stehst, auch zu dem, was uns unmöglich erscheint, aber auch zu den Worten, die Gericht bedeuten. Danke, Herr, dass wir uns auf dich und auf deine Versprechen hundertprozentig verlassen dürfen. Danke, dass du mit uns auch in eine neue Woche hineingehst und dass du auch da weißt, was jedes Einzelne von uns braucht. Du kennst unsere Nöte, du kennst unsere Hilflosigkeit. Herr, im Grund ist ein Geschenk, wenn du uns dahin führen kannst, dass wir sagen müssen, dass es genügt, dich zu haben, auch wenn alles andere wegbricht. Vielen Dank für dich. Amen. Noch ein Lied soll es zum Schluss geben, und zwar die Nummer 239. Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen eine gute Woche zu wünschen. Im Vertrauen auf diesen Herrn, der 100% zu seinen Versprechen steht. Ist das nicht wunderbar? Für jeden Einzelnen von uns. Ich lade Sie auch herzlich wieder ein zur Bibelstunde in der kommenden Woche mit Schwester Gisela Beck. Dann alles Gute und einen guten Heimweg.